Ich freue mich, dass ich heute Morgen weiterfahren mit dem Römerbrief predigen. Chiara und Michael Urech haben ja vor 2 Wochen einen coolen Anfang gemacht und uns einen Überblick gegeben über den Brief. Und ich fahre heute mal einfach weiter mit dem heutigen Titel «Jeder kann Gott erkennen». Jeder kann Gott erkennen. Die zwei haben an einem guten Ort aufgehört. Ich habe wirklich jetzt einen Brocken vor mir von einigen Versen, wo ich versuche, so ein bisschen zusammenzufassen. So 3 heftige Kapitel. Und ich habe in der Vorbereitung mir überlegt, warum auch schon wieder, wenn wir aus dem Römerbrief predigen? Warum haben wir das Thema gewählt? Wir haben das gewählt, weil in jeder von meinen Bibeln vorne drin immer die ähnlichen, die gleichen Versen, das können zwischen 12 und 25, 30 Versen sein, steht. Ich zeige es euch da. So gesehen, das ist übrigens die Bibel, die ich gerade in der Hand hatte. Dort drinnen sind Versen aufgelistet, Bibeltexte aufgelistet, also Bibelstellen aufgelistet, weil wir sie am Anfang von unserer pastoralen Ausbildung, meine Frau und ich sind ja beide miteinander in die Schule gegangen und ausgebildet worden und ordiniert worden. Wir haben während dieser Ausbildung immer einen Fokus gehabt. Nicht theologisch Giganten zu werden in allererster Linie, sondern so weit Menschen können zu erklären, wie sie Gott können finden, was die Welt und ihren Zustand bedeutet, wie man gerecht werden kann und so weiter. Und in dieser Ausbildung haben wir uns gesagt, ein Text, der uns durchführt und durchleitet, durch die verschiedenen wesentlichen Kernpunkte vom sogenannten Heilsweg oder vom Weg, wie man gerettet kann werden und zu Gott kann finden, die kommen im Römerbrief vor und darum findet ihr auch in unseren Bibeln immer die Bibeltexte vom Römer aufgelistet. Und ich habe im Start von dieser Serie habe ich mir gesagt, ich möchte mit euch den Weg mitgehen. Den Weg entlang gehen durch den Römerbrief, weil er so kann helfen zu verstehen, wie man jemandem kann aus der Bibel heraus ein Stück weit Orientierung geben und ihm kann zeigen, was Gott sagt über die Situation der Welt, uns Menschen, ihm und wie wir in Verbindung kommen können zu ihm. Und da wir gerade Ostern, damals, als wir über das Thema geredet haben, vor der Tür hatten, also Ostern, haben gesehen, also ein wesentliches Fest, das im Jahreskalender stattfindet, möchte ich euch ermutigen, vielleicht auch gerade so etwas zu machen und aus dem Römerbrief raus euch die Stellen aufzuschreiben, damit ihr, wenn tatsächlich an der Ostern oder um die Ostern nur einmal jemand fragt, warum haben wir eigentlich Ostern, dass ihr das könntet eventuell aus dem Römerbrief raus erklären. Mal schauen, ob das geht. Der Römerbrief ist einfach gut geeignet dazu. Wir sind das letzte Mal bei einem Schlüsseltext angekommen aus Römer 1, 16 und 17. Was heißt denn, ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus? Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht allein und einzig durch den Glauben, denn es steht schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Das ist so der Schlüsselvers von der ersten Predigt. So, der Paulus sagt da etwas in dem Bibeltext. Er sagt, es braucht eine gute Nachricht. Er sagt, wir brauchen eine gute Botschaft. Es braucht eine Botschaft und eine Rettung. Ich weiss nicht, was mit euch passiert, wenn ihr so einen Text hört. Ich frage automatisch nachher. Rettung vor was? Wer muss gerettet werden? Was ist genau die gute Botschaft? Wie erkennt man, wer Gott ist oder wo Gott ist? Wie finde ich ihn? Und was mache ich damit? Wie werde ich denn gerettet, wenn ich dann weiss, von was ich gerettet muss werden? Das löst in mir automatisch die Fragen aus dem Text. Und die Antworten finden wir tatsächlich in diesem Brief. Der Paulus hat das schön aufgelistet. Und bis zum Kapitel 3 vom Vers 18 an in Römer 1 geht es also richtig happig zu und her. Das ist so eine Auslegeordnung darüber einmal, dass Gott sagt, ich bin im Fall gerecht und heilig. Absolut gerecht und heilig. Und er sagt, ihr seid es nicht. Was heisst heilig sein und gerecht? Einfach gesagt heisst es, vollkommen gut zu sein, vollkommen fehlerlos zu sein und in allem innen, in jedem Moment immer richtig und perfekt zu handeln. Fehlerlos, rein, vollkommen in allem, was man denkt, entscheidet und tut. Das ist Gott und wir sind es nicht. Und Paulus listet das auf, zum Beispiel in Römer 1, 21, sagt er, ich greife das aus dem langen Text raus. Er sagt über uns Menschen, obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Vers 29 bis 32, ein längerer Abschnitt. Er sagt von uns Menschen, ihr Leben ist voller Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterlist. Sie reden hinter dem Rücken über andere und verleumden ihre Mitmenschen. Sie hassen Gott und sind unverschämt stolz und großspurig. Sie sind voller Ideen, wenn es darum geht, Böses zu tun, und ihren Eltern sind sie ungehorsam. Sie sind uneinsichtig, halten ihre Versprechen nicht, sind lieblos und unbarmherzig. Sie wissen genau, dass Menschen, die sich so verhalten, nach dem Gesetz Gottes den Tod verdient haben. Aber sie lassen sich nicht davon abbringen und freuen sich sogar noch darüber, wenn andere genauso handeln wie sie. Und der letzte Hammer von dieser Auslegeordnung, wie Gott uns sieht, in Römer 3, 23, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Ich bitte euch jetzt nicht abzuhängen, liebe Zuhörer online, wenn du zufällig hier eingeschaltet hast, bitte häng nicht ab. Es gibt eine gute Nachricht, wie ich am Anfang gesagt habe, aber es ist wichtig, das zu wissen, weil es da in der Bibel steht und weil was denn geschrieben steht über die gute Nachricht erst verstanden wird, wenn man sich dieser Frage stellt, um Himmels Willen, was für ein Urteil, warum muss ich gerettet werden, weil das Urteil Gottes ist über einen Mensch. Also das löst die Frage, die Kapitel 1 bis 3 lösen schon mal die Frage in mir auf, wer muss denn gerettet werden? Wir. Wir Menschen müssen gerettet werden. Der Paulus sagt, wir stecken in Schwierigkeiten. Die ganze Auslegeordnung, die Aufzählung, die er hier macht, in dieser Direktheit, soll eins auslösen. Nämlich, dass wir verstehen, wir Menschen müssen gerettet werden. Wir haben big troubles. Wir sind echt in Schwierigkeiten in Gottes Augen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir ein bisschen um uns herum schauen, trifft es den Paulus in ganz vielen Teilen. Auf, der trifft den Nagel auf den Kopf. Also von wegen hinter dem Rücken übereinander reden, Versprechen nicht einhalten und kreativ sein in Sachen, wie kann man Bösartiges tun. Also wir sind Weltmeister drinnen. Darf ich das mal einfach so verallgemeinern und so über die Welt aussprechen, wenn wir rundherum schauen? Okay, danke. Ich finde es heftig, sich dem zu stellen. Und ich finde es heftig, das auszuhalten, so etwas zu lesen. Ich hoffe, du schaffst das, das anzulassen und dich dem zu stellen. Gott redet nicht um einen heißen Brei herum. Und wir sind so verbogen in der Zwischenzeit. Wir studieren schon 7 Mal, bevor wir jemandem direkt ins Gesicht sagen, du hast mich angelogen. Wir versuchen es ihm schonend beizubringen, nicht auf die Zeche zu stehen, dass wir am Ende schon gar nichts mehr wirklich sagen, was wir sagen wollen. Und wenn du nicht sagst, was du sagen willst, kommt am Ende nichts dabei raus, was irgendjemandem weiterhilft. Eltern wissen das sehr gut im Umgang mit ihren Kindern, Lehrer mit ihren Schülern und so weiter. Wir haben Mühe, im Allgemeinen die Sachen beim Namen zu nennen. Das gibt auch Sachen bei mir, da schließe ich mich nicht aus, wo ich Mühe habe, sie beim Namen zu nennen. Ich versuche, sie möglichst schonend beizubringen. Aber damit uns bewusst wird, wie es ist, muss Gott das so deutlich aussprechen. Und das Schöne ist, Gott hat kein Problem damit, das auszusprechen, weil er nicht einfach will Freude haben am, ja, ihr seid schlecht und ich bin gut. Weil Gott ein gutes Ziel dahinter hat, weil Gott etwas damit erreichen will, was uns hilft. Und nicht, weil er sich ergötzen will, dass wir so schlecht dran sind. tut er das sagen, sondern er zielt aufs Allerbeste ab, dass uns die Augen aufgehen und wir sagen, wow, er könnte sein, dass ich Hilfe brauche. Und dass er die Hilfe geben will. Gott sagt in den ganzen ersten drei Kapiteln, er spricht über alles das Gleiche aus. Ihr braucht alle Hilfe und niemand muss meinen, er könne den anderen verurteilen, ohne nicht sich selber mit zu verurteilen. Gott ist der, der uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, heisst es am Anfang der Bibel. Das heisst, wenn er das Vorbild war, dann ist er auch der Maßstab. Und wenn es von ihm heisst, er ist heilig und gerecht und vollkommen gut, dann sind wir gedacht, heilig und gerecht und vollkommen gut. Sein Ebenbild. Und die drei Kapitel zeigen, das Hauptproblem ist, wir sind es nicht. Wir haben die Position verloren und wir haben sie verloren. Das Hauptproblem des Menschen ist, wir finden das Wort immer wieder, auch hier im einblendenden Text. Das Hauptproblem des Menschen ist, wir haben gesündigt und durch Sünde gibt es eine Trennung zwischen uns und Gott. Wir fallen aus dieser Herrlichkeit, aus dieser Heiligkeit raus, die wir eigentlich sollten haben. Und der Kern der Sünde, das tiefste Wesen, ist, dass der Mensch sich selber an Gottes Stelle hat gesetzt. Dass er selber sich auf den Thron setzt und über alles richtet und bestimmt. Und zuerst hat er die Natur angebetet, nachher hat er sich im Mittelpunkt gesetzt und hat angefangen zu sagen, ich bestimme, was die Wahrheit ist, ich bestimme, was richtig und falsch ist, ich bin mein eigener Herr, niemand redet mir rein, ich mache mir meine eigene Religion, ich mache mir meinen eigenen Gott, ich bin mir mein eigener Gott. Ich bestimme über alles. Könnt ihr nachlesen? Ich empfehle euch, die drei Kapitel zu lesen im Römerbrief in einer stillen Zeit. Und ihr werdet genau diese Worte finden. Dabei sagt Gott, wir wüssten es besser. Wir wüssten es besser. Römer 1, Vers 32. Oh, wo bist du? Bist du nicht da? Römer 1, Vers 32. Sie wissen genau, dass Menschen, die sich so verhalten, ich habe es vorher gelesen, nach dem Gesetz Gottes den Tod verdient haben, aber sie lassen sich nicht davon abbringen. Und freuen sich sogar noch darüber, wenn andere genau so handeln wie sie. Gott sagt, wir wissen es besser und wir handeln trotzdem falsch. Und das hat eine Konsequenz. Wir kommen ein Genusch über. Wir verlieren uns in irgendwelchen wirren Vorstellungen von Gott und der Welt, von Gerechtigkeit und Wahrheit. Und in das hinein hat Gott uns wie losgelassen. Die bewusst andauernd Gott widersprechen und anders handeln, sagt die Bibel, die hat er bewusst in ihrer Verwirrung sich selber überlassen. Und aus dem heraus ist ein unnatürlicher Geschlechtsverkehr, unnatürliche Beziehungen, Männer untereinander, Frauen untereinander entstanden. Es ist Unrecht, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterlist. All das hat überhand genommen, weil die Menschen bewusst das gewählt haben. Und nicht den Weg von Gott gewählt haben. So. Die Folge davon ist, Gott ist verrückt. Gott ist zornig. Und zwar, weil wir Schaden unserer Seele antun und weil wir Schaden an den anderen Mitmenschen antun. Weil wir Menschen verletzen, weil wir einander betrügen. Und weil die Gottlosigkeit und Bosheit, dass das mitreissen, dass wir das auch noch feiern, böse zu sein und gegen Gottes Gebot zu handeln. Darum ist Gott zornig. Weil es etwas Besseres gibt. Weil wir für etwas Besseres bestimmt werden. Weil wir etwas viel Besseres auch wie vorgesetzt, serviert, überkämpft. Das beantwortet für mich die Frage, vor was müssen wir eigentlich gerettet werden? Vor uns selber? Vor dem Zorn Gottes? Vor der Verwirrung, vor der Zerstörung und der Verirrung. Was ich interessant finde, ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Text leset. In mir innen hat sich früher immer so etwas aufgelehnt. Wenn ich die Auslegeordnung gesehen habe, habe ich nach Luft geschnappt und habe gesagt, Moment mal, so schlimm bin ich doch nicht. So böse bin ich doch nicht. Und eigentlich, ganz tief in meinem Herz, habe ich gleichzeitig geredet, Mama, es hat etwas. Aber eigentlich will ich das gar nicht sein. Eigentlich will ich fairer sein. Ich will eigentlich besser sein. Ich will eigentlich die Dinge gar nicht machen. Eigentlich finde ich, das, was Gott so bestimmt hat, in diesen berühmten 10 Geboten, wie du sollst nicht töten, du sollst nicht stellen, du sollst nicht lügen und so weiter. Die Dinge sind wirklich gut. Die haben den Planeten zusammen. Wenn man sich daran hält, die haben die Gesellschaft zusammen. Ich will nicht so sein, ich will besser sein. Und jedes Mal, wenn ich mich schuldig gefühlt habe, weil ich genau gewusst habe, was ich angestellt habe, habe ich mir gewünscht, es wäre anders. Und das als Nicht-Christ, als Buddhist. Die Sehnsucht nach dem, glaube ich, steckt in ganz, ganz vielen. Und sie steckt warum in uns? Weil wir wissen, was richtig und falsch ist. Im Römerbrief Kapitel 2, Verse 14 und 15 steht, wenn sogar Menschen, die Gottes geschriebenes Gesetz nicht haben, unbewusst so handeln, wie es das Gesetz vorschreibt, beweist das, dass sie in ihren Herzen Recht von Unrecht unterscheiden können. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist, denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das Richtige tun. So wie das Urteil. So wie die Auslegeordnung. Und jetzt habe ich ja angefangen mit dem, dass der Paulus hat gesagt, ich habe eine gute Nachricht und ich schäme mich nicht. Und ich habe angefangen mit dem Titel, jeder kann Gott erkennen. Das ist das, was wir heute Morgen auch feiern können. Jeder hat eine Möglichkeit, aus dem Dilemma rauszukommen, der will. Das ist die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Was ist denn eigentlich die gute Nachricht oder wie kommen wir aus dem raus? Wir können Gott erkennen. Wir können mit Gott in Verbindung treten und wir können verändert werden und wir können wieder zu dem werden, wozu uns Gott eigentlich ursprünglich gemacht hat nach seinem Ebenbild. Weder der Zorn von Gott muss auf uns bleiben, noch muss der Kreislauf von der Selbstzerstörung weiter herrschen, noch muss ich in meiner Verwirrung stecken bleiben. Das ist die gute Nachricht. Aber zuerst einmal, wie kann ich denn herausfinden, dass Gott wirklich existiert oder ist. Der Paulus sagt es eigentlich schon. Aber wie kann ich das, wie kann ich Gott erkennen? Wie kann ich Gott finden? Paulus sagt, wir wissen es, aber wir ignorieren es einfach zu gerne. In Versen 19 bis 20 von Römer 1 steht, dabei wissen sie von Gott, Gott selbst hat ihnen die Erkenntnis gegeben. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Bam! Gott sagt, wir brauchen gar keine wissenschaftliche Beweiskette, die uns dazu zwingt, zu erkennen, dass es einen Schöpfer, einen Planer von all dem gibt. Wenn wir einfach heranschauen, mit offenem Herzen heranschauen und sehen, wie 10'000 Mechanismen pro Sekunde auf diesem Planet, in diesem Universum, in diesem Körper miteinander müssen harmonisieren und auf die Sekunde genau zusammenspielen, dann müssen wir erkennen, es gibt einen Schöpfer. Das kann nicht durch einen Zufall entstanden sein. Er sagt das einfach, also mit dem musst du umgehen. Wenn du heranschaust, erkennst du, es gibt Gott. In der Natur kannst du es erkennen. Prediger 3, 11, im Alten Testament steht sogar, alles hat er schön gemacht, Gott, zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Leute, lernt uns das ergründen, was Gott gemacht hat. Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen hineingelegt. Wir spüren doch, wenn wir auf der Suche sind, merken wir sind doch auf der Suche nach dem, nach dem Ding, nach dieser Ewigkeit. Wir sind doch auf der Suche nach mehr als das, was wir vor Augen haben. Wir spüren, da ist mehr. Das hat Gott uns ins Herz gelegt, sagt der Text. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, um die Predigt zu unterbrechen. Und um ein Interview zu diesem Thema zu führen, mit jemandem aus unserer Mitte. So schön bist du da.
Hallo zusammen.
Florian, wie hast du das gemacht? Du bist vorhin hier im Worship gestanden, mit ganz anderen Kleidern.
Nein, es ist noch komisch, sich selber im Worship zu
ja, das glaube ich. Das war ein sehr guter Worship. Danke, dass du und deine Familie auch uns dienen in dem innen immer wieder. Aber wir sind eigentlich beim Predigtthema ein Interview führen mit dir. Ich weiss natürlich ein bisschen etwas über den Florian. Und der Florian wird uns erzählen, wie er eigentlich Gott erkannt hat und wie Gott zu ihm geredet hat. Und das finde ich mega spannend. Fangen wir mal an, ein bisschen etwas davon zu erzählen, was vorher war, bevor Gott zu dir geredet hat und du ihn kennengelernt hast. Du bist ganz sicher mega heilig aufgewachsen. Schon als Worshipper bist du mit 5 auf der Bühne gestanden, hast Gott gern gehabt, gell? Nein, es war nicht so. Erzähl.
Nein, ich habe keine Ahnung. Also ich bin reformiert aufgewachsen. Meine Schwester, die ist 3 Jahre jünger als ich und ich, wir sind von unseren Eltern geschickt worden, da in die, was hat es einmal gegeben, da, Konfunterricht und früher schon in der Schule, da, die Religionsunterricht für die Reformierten. Das habe ich gemacht, weil es einfach dazugehört hat, weil es auf dem Stundenplan war und ich habe auch all da die Geschichten kennt aus der Bibel. Ein Haufen aus dem Alten Testament, ein Haufen aus dem Neuen, aber das ist irgendwie nicht in mich eingedrungen. Also das ist irgendwie an mir abprallt. Ja. Ich habe mich dann konfirmieren lassen, weil man das einfach macht. Und sonst ist vielleicht noch wichtig zu wissen, was in meinem Leben wichtig war. Sonst, das war vor allem Sport. Ich war ein sehr talentierter Schwimmer. Da habe ich noch ein bisschen anders ausgesehen. Und Musik ist auch immer sehr wichtig für mich. Ja.
Talentierter Schwimmer von der Größe her, voll nachvollziehbar, Frisur auch. Du fliegst da durchs Wasser durch, wie nichts. Aber das heisst, deine Basis war nicht unbedingt einfach christlich in erster Linie, sondern vielleicht ein bisschen irgendwie angetitscht von der christlichen Seite her, ein Stück weit. Wie bist denn du weitergegangen in deinem Leben? Also was hat dich geleitet und was hast du in deinem Leben dann genossen nach der Konfirmation?
Also das Schwimmen ist sehr intensiv gewesen. Man hat sehr intensiv müssen trainieren und irgendwann ist das einfach mit schon in der Sek und später in der Lehre, das ist einfach nicht mehr gegangen, das ist mir zu intensiv gewesen. Und ich habe dann eher so ein bisschen das Leben anfangen zu geniessen, ein bisschen in Ausgang gehen und bin einfach in falsche Freundeskreise gekommen. Also ich bin eigentlich in einem intakten Elternhaus aufgewachsen, aber wirklich, ich bin mit der Clique, wo ich zusammengekommen bin, es ist, ich will da nicht in Detail gehen, aber es ist wirklich ziemlich ausgiebig, Sex, Drugs und Rock'n'Roll gewesen. Und bin da recht abgerutscht, habe auch viele aus meinem Freundeskreis, die sind gestorben, zum Teil an Drogen, zum Teil an Verkehrsunfällen. Und habe da recht einiges müssen durchmachen. Wir haben da ein paar kriminelle Sachen gemacht, meine Kollegen und ich sind da immer tiefer abgerutscht. Und ich bin eigentlich an einen Punkt angekommen, also ich bin dort schon älter gewesen, ich musste ausziehen von zu Hause. Mein Grossvater hat das Haus verkauft, wo ich auch mit ihm zusammen drinnen gewohnt habe. Meine Eltern haben sogar noch müssen meinen ersten Mietvertrag unterschreiben, weil ich bin zu Hause ausgezogen, als ich noch minderjährig war. Und dann wohnst du so alleine, du hast auf einmal eine Miete, die du musst zahlen musst. Ich habe immer von Freitag bis Sonntag Party gemacht, habe dort einen Haufen Geld gebraucht. Unvernünftigerweise habe ich mir ein Auto gekauft und einen grossen TÜV geleistet. Die meiste Zeit ist nicht in der Garage gestanden, weil ich mir Versicherung gar nicht leisten konnte. Verkehrsabgabe, also der ist häufig nur rumgestanden und habe wirklich einen Haufen Sachen gemacht, die nicht gut sind und bin wirklich an einem Punkt angekommen. Da habe ich noch meine Freundin betrogen, wir sind zusammengezogen, wir haben Möbel miteinander gekauft und als ich sie betrogen habe und sie ausgezogen ist, habe ich sie natürlich auszahlen müssen. Und bin dann gar noch in der Unteroffizierschule gewesen, wenig Einkommen gehabt, nur das, was von der Erwerbsersatzordnung ist und eigentlich mit 22 ist mein Leben eigentlich bereits in Trümmer gelegen, weil ich so Schulden hatte, meine Rechnung nicht können zahlen. Und in meinem Freundeskreis war es so, ich habe einen Haufen schlimme Sachen gemacht. Wir sind nicht gut miteinander umgegangen, haben die Freundinnen ausgespannt und so. Und ich bin wirklich an einem Punkt von meinem Leben gewesen, wo ich gesagt habe, das muss aufhören. Und ich habe mir da einen Ausweg zurechtgelegt.
Ja, einen interessanten Ausweg. Ich habe mir tatsächlich auch schon überlegt, mal dort herzugehen. Aber mehr, weil ich eine andere Karriere so vor Augen hatte im Hinterkopf. Das ist ein sehr spezieller Ausweg. Ich weiss gar nicht, wie fest dass unserem Publikum heutzutage noch bewusst ist, dass es diesen Ausweg auch heute immer noch gibt und er immer noch gebraucht wird. Sag doch einmal, was das für ein Ausweg war.
Also ich habe entschieden, dass ich einen Schlussstrich mache und habe mir von der französischen Botschaft habe ich mir die Rekrutierungsunterlagen für die Fremdenlegion geholt. Und ich hätte das sofort gemacht. Es ist ja gestanden, kannst du dich in Frankreich für den Polizeiposten melden. Wir suchen dich. Wir sind immer interessiert an gut ausgebildeten Infanteristen. Und ich dachte, das ist cool. Dann gehe ich mal dorthin und wenn ich es überlebe, dann habe ich ein neues Leben. Und wenn ich es halt nicht überlebe, dann ist es halt so gewesen. Oder so. Und was mich eigentlich davon abgehalten hat, ist, ich habe das meinen Eltern nicht antun wollen und meiner Schwester, dass ich auf einmal so eine Wohnung zurücklasse, wo sie sich darum kümmern müssen. Irgendwie unbezahlte Rechnung. Und das hat mich so ein bisschen darauf abgehalten. Und ich glaube, eben, das war dann Gottes Stimme, die gesagt hat, hey, willst du das wirklich? Und gerade so in dieser Woche, ein, zwei Wochen, in denen ich das immer so bewegt habe, da bin ich dann auch, habe ich wieder mal im Ausgang, der Kollege und ich haben gesagt, hey, wir müssen mal irgendwie weg aus dieser Bar, wo wir immer umhängen, wir müssen mal neu mit anders hingehen.
Also, Gott hat deine Pläne durchkreuzt, in die Fremdenlegion zu gehen. Ich weiss auch warum. In der Fremdenlegion kommt ein ganz neuer Name über, eine neue Identität und man wird dann völlig umgestaltet und zurechtgebogen, sodass man genau in das Schema von dieser Art Soldat hineinpasst. Aber das ist nicht die beste Lösung, das ist vielleicht die viertbeste Lösung. Ich bin froh, dass Gott reingeredet hat in deine Situation. Du hast jetzt gesagt, du vermutest, dass Gott dort die Frage in dein Herz hineingepflanzt hat oder den Gedanken, ist das wirklich richtig? Wie hat denn Gott auch noch zu dir geredet in dieser Zeit?
Genau, da haben wir eben gesagt, ja, heute Abend machen wir mal etwas anderes. Wir gehen nicht in die Bar, wo wir immer hingehen. Heute Abend gehen wir mal in die Disco. So quasi in Ebene höher, in eine andere Liga. So. Und dort habe ich eine Arbeitskollegin von mir getroffen, die kennen ihr alle, das ist Brigitte, die heute Morgen mit mir da ist. Heute ist sie meine Frau. Und irgendwie, ich weiss auch nicht, hat sich es gerade so ergeben, dass ich habe mich total in sie verliebt und wir sind zusammen tanzen und sie ist voll eingeschlagen und dann ist auf einmal die Fremdenlegion ist auf einmal nicht mehr so wichtig gewesen. Und ich habe mich angefangen zu interessieren. Wir haben ein, zwei Mal abgemacht. Sie haben mir dann angefangen zu erzählen aus ihrem Leben, was ihr so wichtig ist. Brigitte ist gläubig aufgewachsen. Und sie haben mir dann angefangen von Jesus zu erzählen. Und ich habe dann auf einmal das Gefühl gehabt, oh, jetzt muss ich mein Leben aufräumen. Aber nicht, weil ich Gott gefallen wollte, sondern ich habe Brigitte gefallen. Und ich habe gedacht, ja gut, wenn sie jeden Sonntagmorgen so treu in die Kirche geht, ich könnte ja auch wieder mal in die reformierte Kirche gehen. Da hat sie natürlich gesagt, geht es eigentlich noch, wenn, dann kommst du mit mir mit, oder? Und da bin ich etwa so ein halbes, dreiviertel Jahr lang bin ich immer in die GFU gegangen. Hat zum Teil auch, wenn Brigitte Hauskreis zu Hause gehabt, bin ich zum Teil am Schluss einmal noch dazugestossen, habe so ein bisschen die Leute kennengelernt. Dort habe ich einfach gesehen, den Umgang, den sie haben, wo der Brigitte ihre Freunde haben, wo in dieser Gemeinschaft ist ganz anders als in meinen Klicken, wo ich rumgehängt bin. Oder? Also das hat man schon recht krass gesehen, den Unterschied. Ja.
Spannend. Also durch eine Frau hat Gott angefangen zu reden, in die du dich verliebt hast. Und hat dir so langsam angefangen zu zeigen, es gibt ein anderes Leben. Anderes Leben ist möglich. Jetzt heisst das nicht automatisch, dass man sagt, ja, das wollte ich auch, das ist mir klar, ich brauche Gott. So wie ich es gerade predigt habe, zack, bumm, und jetzt entscheide ich mich. Was ist denn wirklich wesentlich gewesen, der Moment, wo du gemerkt hast, Gott gibt es, ich kann ihn erkennen und ich brauche ihn?
Ich bin eben über ein halbes, dreiviertel Jahr lang bin ich dann getreulich mitgegangen da in die Gottesdienste. Ich habe angefangen zu akzeptieren, dass die Leute halt so leben. Und ich, also, es ist immer noch so ein bisschen abprallt bei mir. Es ist noch nicht so richtig tief innen, obwohl da viele Leute sagten, weißt du, Florian, wir Christen und so. Und ich immer dachte, ja, was, ich bin ja reformiert aufgewachsen, ich bin doch auch Christ und so. Und ich hatte aber einen Moment gehabt, das war im Sommer 97, ich war in der Offizierschule, es ist gegen Ende zugegangen, wir waren in der Durchhaltewoche, eine Woche lang haben wir wirklich ganz schlechtes Wetter gehabt, durchnässt, immer raus. Wir haben nicht mal Zelt aufgestellt, wir haben nur mit dem Schlafsack am Baum angelehnt haben wir geschlafen, weil es wäre alles nass gewesen, wir waren total durchgefroren gewesen. Zu wenig Schlaf, zu wenig zu essen. Und dann habe ich auf einmal gedacht, habe ich gemerkt, wie ich innerlich angefangen habe, so Chorus zu singen, die ich da in der GFU gelernt habe. Die sind irgendwie so eingängig gewesen. Und ich habe gemerkt, dass mich das völlig auf andere Gedanken bringt, dass das mir gut tut, dass mich das in eine andere Stimmung versetzt, dass mich das in eine positive Stimmung versetzt und mir Kraft gibt. Und es ist klar gewesen, dass wir bis am Ende von dieser Durchhalteübung werden, das weiterziehen, das Programm mit draussen schlafen. Und dann sind wir wirklich so an unsere Grenzen gekommen, körperlich. Und dann habe ich eines von diesen berühmten Gebeten abgesetzt. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann. Und dann ist da meine Liste gekommen mit völlig unrealistischen Forderungen, was jetzt alles müsste passieren. Eben warme Mahlzeit, drinnen schlafen und weiss ich was. Nicht mehr laufen, sondern die Lastwagen können wir uns holen und so. Und das Coole war, innerhalb von 2 Stunden war meine ganze Liste von Forderungen erfüllt. Oder? Das heisst, ich hatte eine Gebetserhörung. Und man sagt ja einmal auch, man kann auch einen gläubigen Mensch kann man nicht so sehr in Verstaunen versetzen, wie wenn er wirklich eine Gebetserhörung hat. Und bei mir war das wirklich der Anfang von einem neuen Leben.
Wow, sehr cool. Was hat sich verändert? Wirklich wesentlich.
Ja, ich habe probiert, mein Leben total umzukrempeln. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen gegangen, aber ich bin auch recht in der Wahrsagerei und im Satanismus drin gewesen. Ich habe meine Gitarre, wo alles voller Totenköpfe war, die habe ich entsorgt. Ich habe etwa 300 bis 400 CDs entsorgt. Alles da so böse Musik. Ich habe angefangen, irgendwie meinen Wandschmuck, auch alles voller Totenköpfe und so, habe ich angefangen, abreißen und so. Brigitte und ich haben uns dann verlobt und wir haben geheiratet und ich habe einen neuen Lebensstil angefangen. Ich habe kurz nach dieser Gebetserhörung, es ist noch mal etwa 3-4 Wochen gegangen, so zwischen Weihnachten und Neujahr 1997, habe ich dann unter Anleitung von der Brigitte habe ich mein Leben Jesus übergeben. Das war eigentlich der Startschuss für das neue Leben. Dann.
Florian, ganz herzlichen Dank für das Interview. Merci vielmals.
Gerne.
Das ist nicht selbstverständlich, dass man sich so ins Leben hineinschauen lässt. Ich bin dir sehr dankbar dafür und vor allem stellt es mir eben auch auf, dass man von jemandem hört, auf welche Art und Weise dass Gott zu erkennen kann sein. Ich habe vorhin gesagt, durch die Natur, sagt die Bibel, können wir alle Gott erkennen. Der Florian hat erzählt, und das sagt auch die Bibel, wir können Gott erkennen, indem er zu uns redet. Zum Beispiel, indem er redet durch eine Frau, durch einen Mann, durch ein Kind, durch Menschen, die Gott kennen. Also durch Christen kann Gott zu den Menschen reden. Durch die Bibel, durch Chorus, durch Lieder. Ich finde das ganz genial, was für Optionen wir alle haben, dass wir Gott können erkennen und dass das Gott möglich gemacht hat, dass man ihn finden kann. Wenn du also am Suchen bist und noch Fragen hast und dich wirklich fragst, existiert Gott, gibt es ihn? Bist du auf dem besten Weg, wenn du auf der Suche bist, ihn zu finden. Und ein Element, das du machen kannst, ist, gerade aus dem Beispiel von Florian raus, red mit Gott. Fang an zu reden, und zwar so, wie sie dir ist, auch wenn es unrealistisch ist. Fang an zu reden, man sagt einmal Gebet. Fang an zu reden und sag ihm, lass dich sichtbar werden. Lass mich dich erkennen. Wenn es dich gibt, mach dich sichtbar. Ich bitte euch einfach, wenn er sich sichtbar macht, euch, dass ihr auch entsprechend konsequent handelt nachher. Red mit Gott, selbst wenn du es noch nicht glaubst, dass es ihn gibt. Er wird sich dir zeigen. Lies die Bibel und schau dir genau die Natur an. Du wirst Gott können finden drinnen. Ich habe das mal gelistet, da noch, durch was dass man alles Gott kann finden kann, laut einem Römerbrief. Ich habe gesagt, dass ich mir Fragen stelle am Anfang, wenn ich den Text hier lese aus Römer 1, 16 und 17. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch den Glauben. Denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Einiges ist für mich beantwortet. Etwas bleibt noch zu sagen. Was ist die gute Nachricht? Wie soll man gerettet werden? Ich habe gesagt, such nach Gott. Alles, was geschrieben steht, ist dazu geschrieben, damit wir Gott suchen und finden können. Und das heisst, alles, was geschrieben ist, soll uns helfen, die gute Nachricht zu erkennen. Der Paulus sagt, die gute Botschaft, die gute Nachricht ist die Geschichte von Jesus. Der Sohn von Gott, wo wir an Weihnachten gefeiert haben, dass er auf die Welt ist gekommen und wo wir an Ostern feiern, dass er nicht nur auf dieser Welt war und einfach gelebt hat, sondern er hat uns Gott sichtbar gemacht. Er hat uns Gott nachgebracht und er hat vor allem die Verwirrung, den Zorn, das alles, was unser Leben belastet, das, was als Sünde definiert wird, das alles, was uns fehlt, um mit Gott in Verbindung zu kommen, das hat er genommen, hat es auf sich genommen, ist ans Kreuz damit und ist gestorben mit der Schuld, die wir haben auf sich, damit wir schuldlos können werden und können gerettet werden. Das ist in Kurzform die gute Nachricht. Alle Strafe, alle Zorn, alles, was uns verurteilt, aus dem Ganzen, was wir gerade vorhin gehört haben, all das hat Gott auf Jesus gelegt, damit das Urteil nicht uns trifft und der Zorn Gottes nicht uns trifft, sondern wir können gerecht gesprochen werden. So, der Sohn Gottes ist gekommen, um jedem, der möchte Gott finden, Gott sichtbar machen. Um jedem, der mit Gott in Verbindung kommt, eine Tür aufzutun zu einem besseren Leben und um den Zorn Gottes weg auf sich zu nehmen. Jesus ist gekommen, um Verwirrung zu beenden. Und Jesus ist gekommen, damit Gott von uns geehrt und anbetet werden und wir mit ihm zusammen sein können und ein neues Leben bekommen können, mit einem grossen, weiteren, tieferen Wert, als dass wir sie je zuvor vorher kennt haben. Das alles finden wir im Römerbrief. Wer liest in der nächsten den Römerbrief wieder einmal durch? Definitiv. Und gerettet werden wir nicht in dem, dass wir irgendetwas tun, in allererster Linie, leisten. Nicht in dem, dass wir zu irgendeiner Kirche gehören, in erster Linie. Nicht, dass wir irgendwie alle Gebote von Gott einhalten und uns selber heilig sprechen. Nicht durch gute Wege, sondern einfach durch den Glauben an die gute Nachricht. Vielleicht ist es zu einfach, aber das und anderes finden wir im Römerbrief und wir fahren da weiter in der nächsten Zeit. Was ich aussprechen will, ist die Einladung, die wir eigentlich hören von Gott, durch den Römerbrief, auf die Einladung zu reagieren. Ich weiß nicht, ob du eine Einladung hast gehört, aber die Einladung, gerecht zu werden, das Glauben, befreit zu werden, den Durchbruch zu haben, gerecht zu werden, es ist die Chance, ein neues Leben aufzubauen, die Einladung im tiefsten Innersten wirklich befreit zu werden von einem teuflischen Kreislauf und wirklich sinnvolles und nachhaltiges Leben zu leben. Die Einladung, die müsste doch jetzt etwas auslösen. Und ich gebe euch Gelegenheit, auf die Einladung zu reagieren. Ihr Christen, wir nehmen diesen Moment Zeit und ihr könnt Danke sagen Gott, Danke, dass ich dich erkennen durfte, dass ich dich finden durfte, dass du mich gefunden hast. Danke, dass ich gerettet werden durfte und dass ich durch den Kreislauf durchbrechen und gerecht werden durfte. Danke, dass du für mich gestorben bist am Kreuz, Jesus, dass wir das feiern durften, dass es für mich gilt. Ihr Christen, lernt uns im Moment wirklich Danke sagen jetzt, im Anschluss an die Predigt. Und wer noch nicht Christ ist, wer das noch nicht verinnerlicht hat, ich lade dich ein, mit mir zusammen zu beten. Ich bete ein Gebet in deinem Namen. Und wenn du vielleicht hier oder da unter uns noch nicht zu Jesus gehörst und dass die gute Nachricht heute vielleicht das ausgelöst hat, dass du sagst, ich glaube daran, ich will gerecht werden, bete das mit mir. Die anderen dürfen Gott danken im Herz. Ich lade dich ein, deine Augen zuzumachen und bewusst mit mir zusammen zu Gott zu beten. Gott, ich suche nach dir. Und ich spüre die Ewigkeit, die Dimension in meinem Herz von dir. Da ist etwas. Und ich weiß nicht genau, was es ist, aber Gott, wenn du es bist, zeig dich mir. Öffne mir das Verständnis. Gib mir Einsicht in deine Realität. Red zu mir, wie du zum Florian geredet hast. Red zu mir. Ich will dich sehen. Ich will dich hören. Ich will wissen, wer du bist. Ich will lernen, vertrauen und an dich glauben. Ich öffne mein Innerste für den Glauben an dich. Ich öffne mein Herz. Red zu mir. Begegne mir. Verändere mich. Ich weiss genau, wo ich es nötig hätte, anders zu werden. Und ich weiss, ich schaffe das nicht selber. Ich möchte, dass du mich veränderst, dass du mir ein neues Leben gibst. Ich will dich wirklich kennenlernen und mir helfen lassen. Hilf mir so, wie du Florian geholfen hast.